Wir alle kennen die Vorteile der privaten Krankenversicherung. Man bekommt schneller einen Termin, vielleicht eine bessere Behandlung, hat mehr Ruhe im Krankenhaus mit einem eigenen Zimmer und wird auch noch vom Oberarzt behandelt. Es gibt aber auch Nachteile, die vermutlich nicht viele auf dem Schirm haben. Wir gucken heute noch mal genau auf das System dahinter. Wie funktionieren die private und die gesetzliche Krankenversicherung? Warum haben wir überhaupt zwei Systeme? Und wie ergänzen sich die beiden vielleicht?
Spoiler: Am Ende können wir euch leider nicht pauschal sagen, welches System das bessere ist. Aber vielleicht können wir immerhin einige von euch, die gesetzlich versichert sind, beruhigen, die dann sagen, ist doch gar nicht so schlecht. Und alle, die sich die Frage stellen, ob sie in die private wechseln sollen, haben dann auf jeden Fall die wichtigsten Infos für ihre individuelle Entscheidung, abhängig auch von ihrer jeweiligen Lebenssituation. Das alles in der heutigen Folge von
Gold und Asche, Projekt Versicherung. Schritt für Schritt das Wichtigste für eure Absicherung. Wir sind Antonia Mannweiler und Till Büker aus der ARD Finanzredaktion. Wir haben über alle Aspekte von Versicherungen mit verschiedenen Experten gesprochen und bringen euch das unabhängig, verständlich und kurz auf den Punkt. Ja, ursprünglich wollten wir die Krankenversicherung auch mit in die erste Folge packen, in der es ja um die gesetzlichen Sozialversicherungen ging. Das Problem ist nur, zu den Krankenkassen gibt es einfach wahnsinnig viel zu erzählen. Und auch wenn für die Mehrheit von euch die private Krankenversicherung vielleicht gar nicht so relevant ist, warum erfahrt ihr später, glauben wir trotzdem, dass es sich lohnt, das Ganze auch mal ausführlicher zu besprechen. Und wenn es nur dafür gut ist, das gesetzliche Krankenkassensystem mal mit anderen Augen zu sehen. In Deutschland wurde unter Otto von Bismarck 1883 die erste verpflichtende Krankenversicherung der Welt eingeführt. Darüber haben wir ja schon in der ersten Folge gesprochen. Und mit der erhielt man plötzlich Zugang zu freien Behandlungen beim Arzt, Medikamente oder Krankengeld.
Forscher der Uni Passau haben herausgefunden, dass die Versicherungspflicht die Todesraten der preußischen Arbeiter bis zur Jahrhundertwende um ca. 9% reduziert hat. Allein dadurch, dass sie regelmäßig beim Arzt waren, dabei über tägliche Hygiene aufgeklärt wurden und sich so Infektionskrankheiten weniger stark ausgebreitet haben. Die Forscher schließen übrigens den Zusammenhang zu anderen Erklärungen aus, wie zum Beispiel die Weiterentwicklung von Trinkwasser- und Abwassersystemen, und zeigen einen direkten Zusammenhang zwischen Einführung der Krankenversicherung und Rückgang der Sterblichkeitsrate. Deutschland war nicht nur das erste Land mit einer verpflichtenden Krankenversicherung, es gibt noch eine weitere Besonderheit. Ein duales System aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Das ist nämlich in Europa und auch weltweit so ziemlich einzigartig.
Und das hat natürlich auch historische Gründe. Damals galt die Versicherungspflicht für alle Arbeiter. Selbstständige oder Beamte konnten damals noch nicht in die gesetzliche Krankenversicherung und mussten sich also privat versichern. Und dieses System wurde letztlich, jetzt auch in einer bisschen anderen Ausprägung, beibehalten.
Stand heute ist der Großteil der Deutschen, knapp 90%, gesetzlich krankenversichert und nur rund 10% privat krankenversichert. An diesem dualen System gibt es aber immer wieder Kritik und entsprechend werden häufiger Forderungen nach einer einheitlichen Bürgerversicherung laut, also einem System für alle. Wir wollen aber gar nicht so sehr in die politische Diskussion einsteigen, sondern uns den Status quo ansehen, an dem sich in nächster Zeit auch so schnell erstmal wohl nichts ändern wird. Nicolas Ziebart, der den Forschungsbereich Arbeitsmärkte und Sozialversicherungen am Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung leitet, erklärt, warum er ein einheitliches System für ein unrealistisches Szenario hält.
Bei der Bürgerversicherung bin ich eher sehr skeptisch, muss ich sagen. Hier haben wir auch die Debatte seit über 20 Jahren. Es zielt im Prinzip darauf, dass man die Einnahmenseite verbessert, indem man alle Personengruppen mit einbezieht. Ja, das ist auch richtig so, dass das passieren würde. Aber man hat eben auf der anderen Seite auch Leistungsbezieher, die auch Ansprüche erwerben. Und wenn man jetzt an die Beamten denkt, das sind in der Tendenz Menschen, sagen wir mal Stichwort Rentenversicherung, die sehr lange leben und auch relativ viele Leistungen beziehen dadurch. Das heißt, es ist gar nicht unbedingt klar, inwieweit das jetzt auf der finanziellen Seite helfen würde.
Ein anderes Problem, man kann beide Systeme auch rechtlich nicht ohne weiteres zusammenführen, sagt Jochen Pimperz vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
Sie können nicht einfach die gesamte Gruppe der Privatversicherten quasi enteignen und sagen, ihr seid ab jetzt gesetzlich versichert. Das braucht lange Übergangsfristen.
Außerdem ist es ein Irrglaube, dass eine mögliche Bürgerversicherung das Finanzierungsproblem der gesetzlichen Krankenversicherung lösen könnte, sagt Fred Wagner, Professor am Institut für Versicherungswissenschaften der Universität Leipzig.
Wenn wir in der Krankenversicherung berücksichtigen, dass 90% der Menschen schon heute in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert sind und nur 10%, rund 10%, eine subsidiäre private Krankenvollversicherung haben, dann ist das schon mal erstaunlich zu glauben, dass ein System, das mit 90% der Versicherten deutlich an seine Grenzen stößt, dass es dann gelöst werden soll, wenn 10% noch dazukommen.
So viel also zum Status quo. Eine Bürgerversicherung scheint also aktuell nicht wirklich ein realistisches Szenario für die nähere Zukunft zu sein.
Schauen wir uns jetzt doch mal die beiden Krankenkassen konkret an, was sie eigentlich ausmacht und was sie voneinander unterscheidet. Fangen wir mit der gesetzlichen an.
Ich setze jetzt einfach mal den Hut für die gesetzliche Krankenversicherung auf. Starten wir bei Punkt 1. Wie finanziert sich das System? In der ersten Folge haben wir schon erklärt, dass es sich bei der gesetzlichen Krankenversicherung um ein umlagebasiertes Solidarsystem handelt. Das heißt einerseits, dass die aktuellen Beiträge der Versicherten alle aktuellen Kosten der Versicherten finanzieren. Das bedeutet letztlich, dass die Gesunden die Kranken finanziell unterstützen.
Das Solidarprinzip beinhaltet, dass im Grunde alle für einen zahlen. Das heißt, jeder zahlt also entsprechend seines Einkommens einen Krankenversicherungsbeitrag und bekommt dann eine entsprechende Versorgung.
Sagt Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale NRW.
Hier nur ein kurzer Zusatz. Auch wenn es sich um ein umlagebasiertes System handelt, muss der Bund in der Praxis jedes Jahr Milliarden zuschießen. 2024 lag der Bundeszuschuss für die gesetzliche Krankenversicherung bei 14,5 Milliarden Euro. Damit werden versicherungsfremde Leistungen finanziert, also Leistungen während der Schwangerschaft oder die kostenlose Familienversicherung.
Punkt 2. Wie hoch sind die Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung? Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen zusammen den allgemeinen Beitragssatz von 14,6%. Dazu kommt der Zusatzbeitrag, der von den einzelnen Krankenkassen erhoben und daher auch von Krankenkasse zu Krankenkasse variieren kann. 2025 ist der durchschnittliche Zusatzbeitrag auf 2,5% gestiegen. Und auch der wird hälftig zwischen euch und eurem Arbeitgeber aufgeteilt. Wie viel ihr am Ende jeden Monats an die gesetzliche Krankenversicherung zahlt, hängt also von eurem Gehalt ab.
Es gibt aber auch eine Obergrenze.
Genau. Der Höchstbeitrag ist bei einem Jahreseinkommen von 66.150 Euro gedeckelt. Da würde euer Anteil bei 471 Euro im Monat liegen. Mehr müsst ihr nicht zahlen. Dazu sollte man aber auch sagen, dass diese Beitragsbemessungsgrenze, also das Einkommen, bei dem ihr den Höchstbeitrag zahlt, in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Punkt 3. Was ist mit Kindern? Eure Familienmitglieder, also Kinder und auch Ehepartner, können grundsätzlich in der gesetzlichen Krankenversicherung kostenlos mitversichert werden, solange sie nicht berufstätig sind oder unter bestimmten Einkommensgrenzen liegen. Und es gibt auch noch ein paar andere Ausnahmen, aber wir sprechen hier jetzt einfach mal von dem Regelfall. Punkt 4. Wird jeder aufgenommen? Dazu ein eindeutiges Ja. Die gesetzliche Krankenversicherung muss jeden, egal welche gesundheitliche Vorgeschichte er hat, egal ob alt oder jung, aufnehmen. Punkt 5. Die Anbieter. Es gibt in Deutschland insgesamt 94 gesetzliche Krankenkassen. Ihr könnt in sehr viele dieser gesetzlichen Krankenversicherungen wechseln. Einige Kassen schränken aber auch ein, wer sich dort versichern lassen kann. Zum Beispiel können die Ortskrankenkassen grundsätzlich nur Versicherte aus dem jeweiligen Bundesland. Bei vielen Betriebskrankenkassen müsst ihr Mitarbeiter sein, um dort versichert zu sein. Aber auch nicht bei allen. Welche Krankenkassen es gibt und wo ihr theoretisch hinwechseln könnt, stellt der Verband der gesetzlichen Krankenversicherer in einer Krankenkassenliste zusammen. Wir haben euch einen Link dazu in die Shownotes gepackt. Aber obwohl es so eine große Auswahl gibt, gilt: Rund 95% der Leistungen in der gesetzlichen Krankenversicherung sind Pflichtleistungen und unterscheiden sich deswegen auch nicht.
Lohnt sich dann überhaupt ein Wechsel? Ich meine, wenn die Leistungen ja eigentlich überall identisch sind?
Also es gibt schon durchaus finanzielle Anreize, seine Versicherung zu wechseln. Gerade nachdem die Zusatzbeiträge in der letzten Zeit so stark gestiegen sind. Und die unterscheiden sich ja je nach Krankenversicherer teilweise ganz schön erheblich. Es gibt einige Krankenkassen, die einen Zusatzbeitrag von 2,4% erheben, andere einen von 4%. Und es gibt auch kleinere Unterschiede beim Service. Da kann sich der Wechsel dann auch lohnen, sagt Bastian Kunkel, Versicherungsmakler und Gründer von Versicherungen mit Kopf.
Wenn du jetzt ein junger Mensch bist, der fit ist, der macht viel Sport und da ist eine Krankenkasse, die dir, weiß ich nicht, 400 Euro im Jahr einfach zurückzahlt durch Bonusprogramme, weil du halt irgendwie im Fitnessstudio bist und Nichtraucher bist und deine normalen jährlichen Vorsorgegeschichten machst, wie zum Zahnarzt zu gehen, einmal im Halbjahr oder irgendwie so ein Check-up zu machen, dann würde ich da wahrscheinlich hinwechseln, wenn der Zusatzbeitrag auch noch passt, anstatt bei irgendeiner Krankenkasse zu bleiben, die sowas für dich nicht anbietet. Und 2 Jahre später, wenn du merkst, okay, jetzt habe ich gerade andere Themen, dann wechselst du halt einfach wieder zu einer anderen Krankenkasse. Ganz einfach in Anführungsstrichen. Man muss nur einen Antrag stellen bei einer neuen Krankenkasse. Kündigungsfrist sind 2 Monate zum Monatsende. Und dann wechselst du dorthin und nach 12 Monaten kannst du wieder zurückwechseln oder woanders hinwechseln.
So ein Wechsel ist mittlerweile also wirklich einfach. Auch, weil die neue Krankenkasse die Kündigung der bisherigen Krankenversicherung übernimmt. Wenn ihr wechselt, müsst ihr dann nur noch eurem Arbeitgeber formlos Bescheid geben, damit der die Beiträge dann auch an die richtige Krankenkasse überweisen kann. Und die neue Kasse muss euch auch aufnehmen, außer bei Krankenkassen mit Einschränkungen, die wir gerade besprochen haben. Dann kommen wir jetzt zu einem der wichtigsten Punkte, Punkt 6. Das sind natürlich die Leistungen, die von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen hat es für uns so zusammengefasst.
In der gesetzlichen Krankenversicherung haben Sie Anspruch auf die Behandlung. Und das ist umfassend in allen Bereichen. Es muss, wie es so schön heißt, notwendig, zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Das ist die Vorgabe des Sozialgesetzbuches. Also die Krankenkassen dürfen nichts bezahlen, was nicht notwendig ist. Sie müssen darauf achten, dass es wirtschaftlich erbracht wird, also nicht unnötig teuer ist. Und es muss zweckmäßig sein, es muss also tatsächlich helfen.
Sagt Florian Lanz. Dazu gehört alles Mögliche, also zum Beispiel regelmäßige Check-ups bei eurem Hausarzt, die Behandlung in Arztpraxen oder auch im Krankenhaus, die Basisversorgung beim Zahnarzt, Medikamente, Kuren oder Rehas. Wenn ich mir jetzt meine Achillessehne reiße und ich operiert werden muss, dann werden die Kosten von meiner gesetzlichen Krankenversicherung übernommen, weil sie notwendig ist. Wenn es jetzt um kosmetische, freiwillige Schönheitseingriffe geht, die nicht notwendig sind, dann zahlt die gesetzliche Krankenversicherung in der Regel nicht.
Okay, dann löse ich dich doch jetzt mal ab und übernehme die wichtigsten Punkte zur privaten Krankenversicherung. Punkt 1, und der ist schon mal entscheidend, im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenkasse darf nicht jeder in die private Krankenversicherung wechseln, selbst wenn er wollen würde. Privat versichern lassen können sich nur Beamte, Selbstständige, Studenten oder Arbeitnehmer, die mehr als 73.800 Euro im Jahr verdienen. Das ist die sogenannte Versicherungspflichtgrenze. Nochmal kurz. Ich zahle ab der Beitragsbemessungsgrenze von 66.150 Euro im Jahr den Höchstsatz in der gesetzlichen Krankenversicherung. Aber erst, wenn mein jährliches Einkommen über der Versicherungspflichtgrenze von 73.800 Euro liegt, kann ich in die private Krankenversicherung wechseln.
Das heißt, es ist aber auch möglich, mehr als diese 73.800 Euro im Jahr zu verdienen und trotzdem freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung zu sein.
Genau, und es entscheiden sich sogar viele Menschen trotz ihrer Wahlmöglichkeit für die gesetzliche Krankenversicherung. Das waren Stand Februar immerhin 3,2 Millionen Menschen. Punkt 2, Beitragshöhe. Wie viel ihr zahlt, hängt im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenversicherung nicht von eurem Einkommen ab, sondern von eurem Alter, eurem Gesundheitszustand und welche Leistung ihr in Anspruch nehmen wollt. Hier spielt also wie bei den meisten privaten Versicherungen das Risiko eine große Rolle. Wenn ihr jung und fit seid, bekommt ihr natürlich günstigere Konditionen als umgekehrt. Die private Krankenversicherung bewertet nämlich nach dem sogenannten Äquivalenzprinzip und nicht nach dem Solidaritätsprinzip wie die gesetzliche Krankenversicherung. Wenn ihr angestellt seid, übernimmt wie auch bei der gesetzlichen Krankenversicherung euer Arbeitgeber 50% eures Beitrags. Aber maximal die Hälfte vom Höchstsatz der gesetzlichen Krankenversicherung, also wieder maximal 470 Euro. Gleich sprechen wir nochmal etwas ausführlicher über die Beiträge. Punkt 3. Die private Krankenversicherung funktioniert nicht nach dem Umlagesystem, sondern nach dem sogenannten Kapitaldeckungsverfahren. Die Ausgaben in der privaten Krankenversicherung werden also nicht aus den laufenden Beiträgen finanziert, sondern aus einem Kapitalstock, der aus den Beiträgen und individuellen Altersrückstellungen der Versicherten besteht. Privatversicherte zahlen, wenn sie jünger sind, höhere Beiträge, als mit ihrem Gesundheitsstand eigentlich nötig wäre. So bilden sie für die steigenden Ausgaben im Alter eine Art Puffer. Jeder sorgt für sich im Alter selbst vor und nicht die Gemeinschaft. Punkt 4. Die Familie. Spiegelbildlich zur gesetzlichen Krankenversicherung können in der privaten Kinder oder Ehepartner nicht einfach beitragsfrei mitversichert werden. Für sie muss ein eigener Versicherungsbeitrag gezahlt werden. Punkt 5. Die Anbieter. Im Verband der privaten Krankenversicherer sind 36 Unternehmen, über die ihr eine volle private Krankenversicherung abschließen könnt. Weil diese so verschieden sein können, zählen wir die Unternehmen jetzt nicht alle auf. Punkt 6. Die Leistung. Wenn ihr die Voraussetzungen erfüllt, muss euch die private Krankenkasse zwar theoretisch auch aufnehmen, egal wie alt ihr seid oder welche Vorerkrankungen ihr habt. Aber das gilt eben nur für den Standard- oder den Basistarif, der in etwa die Leistungen der gesetzlichen widerspiegeln sollte. Die Leistungen in diesem Basis- oder Standardtarif können zwar etwas besser sein als in der gesetzlichen, aber auch schlechter. Bei allen anderen Tarifen gilt, dass euch die private Krankenversicherung ablehnen kann, weil es sich um einen privatwirtschaftlichen Vertrag handelt, der freiwillig ist. Das ist vor allem bei Vorerkrankungen der Fall, weil dadurch natürlich das Risiko für die Krankenversicherung steigt, später mehr für euch zahlen zu müssen. Bei der privaten Krankenversicherung müssen wir noch einen 7. Punkt ergänzen, denn dieser ist wirklich entscheidend. Der Wechsel in die private Krankenversicherung ist abgesehen von einigen Ausnahmen quasi endgültig. Das gilt nicht nur für das System, sondern auch für den Tarif bzw. Versicherer, für den ihr euch entscheidet. Seid ihr einmal drin, ist es sehr, sehr schwer, wieder rauszukommen. Ab dem 55. Lebensjahr sogar fast unmöglich.
Wenn es diese Beschränkungen nicht geben würde, würde das schließlich jeder so machen. Also solange man jung ist, niedrigere Beiträge in der Privaten zahlen und von den guten Leistungen profitieren und dann im Alter, wenn die Beiträge steigen, ins Solidarsystem wechseln. Aber hier eine ganz kurze Zwischenfrage. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt arbeitslos werde in der privaten Krankenversicherung?
Wer arbeitslos wird und Arbeitslosengeld 1 erhält, wechselt automatisch in die gesetzliche. Es gibt aber Möglichkeiten, auch weiter in der privaten zu bleiben. Zum Beispiel, wenn ihr vor der Arbeitslosigkeit 5 volle Jahre privat versichert wart. Versicherte ab 55 können definitiv nicht mehr in die gesetzliche zurück. Dann bleibt wirklich nur noch der Wechsel in einen günstigeren Basistarif der privaten Krankenversicherung. Es gibt aber auch einen großen Vorteil. Denn nicht nur ihr könnt an den Leistungen nicht mehr drehen, auch der Versicherer kann das nicht. Im Guten wie im Schlechten. In der gesetzlichen Krankenversicherung können Leistungen zum Beispiel hinzugefügt, aber eben auch gestrichen werden. Bei der privaten Krankenversicherung ist das nicht möglich. Deswegen sollte man sich bei der privaten Krankenversicherung vor Abschluss des Vertrags sehr gute Gedanken darüber machen, für welches Leistungspaket und auch welchen Versicherer man sich entscheidet. In Tarife mit weniger Leistungen innerhalb eines Versicherers zu wechseln, um die Beiträge zu senken, ist theoretisch möglich. Wenn man in einen besseren Tarif wechseln will, fällt aber eine neue Gesundheitsüberprüfung an. Dann steigt im Zweifel auch der Beitrag.
Dass man zum Beispiel als junger Mensch bestimmte Leistungen gar nicht mitversichert und dann denkt, wenn ich älter bin und die Leistungen fallen an, dann nehme ich das dazu. Das geht nicht. Das entspricht nicht dem Versicherungsgedanken. Also das Sinnvolle ist ja, dass man alle Leistungen hat und die vielleicht nicht in Anspruch nimmt, aber dann später in Anspruch nimmt und dass durch diese Versichertengemeinschaft es finanzierbar ist.
Sagt Susanne Meunier von Finanztest. Dass die Leistungen in der gesetzlichen im Vergleich zur privaten Krankenversicherung gestrichen werden können, stimmt zwar, aber ich glaube, ich kann die gesetzlich Versicherten hier dahingehend auch ein bisschen beruhigen. Denn im Gespräch mit dem Verband der gesetzlichen Krankenversicherer wurde noch einmal betont, dass das wirklich sehr, sehr selten vorkommt.
Es ist jetzt schon, jetzt muss ich überlegen, wir haben 2025, ich würde mal schätzen, 15 bis 20 Jahre her, da sind damals die Brillen aus dem Leistungskatalog gestrichen worden. Das war eine echte Leistungskürzung.
So viel also zu den Merkmalen der jeweiligen Krankenkassen. Und was ist jetzt besser?
Till, doch nicht immer so direkt. Das ist doch die Gretchenfrage unserer Folge. Und außerdem auch nicht ganz so leicht zu beantworten. Auch wenn das natürlich schön wäre, weil es uns die Recherche ganz schön erleichtert hätte. Fangen wir aber mal von vorne an. Wenn ich mich jetzt in dieser, sagen wir mal, sehr hohen Einkommensklasse bewege als Arbeitnehmer in der gesetzlichen Krankenversicherung, dann hieße das, dass ich den Maximalsatz von knapp 470 Euro im Monat zahle. Im Jahr sind das mehr als 5.000 Euro. Und dafür keine Termine zu bekommen, lange Wartezeiten zu haben und mitunter eine schlechtere Behandlung zu bekommen, klingt für mich erstmal wie ein schlechter Deal.
Ja, könnte man meinen. Als Privatversicherter kann ich vom Chefarzt behandelt werden, bekomme vielleicht ein Einzelzimmer, kann mir das Krankenhaus aussuchen, habe kürzere Wartezeiten und zahle vielleicht sogar noch weniger. Auch wenn das natürlich von eurem Leistungspaket abhängt. Aber ihr merkt schon, dass es da wahrscheinlich einen weiteren Haken gibt.
Wie heißt es so schön? There ain't no such thing as a free lunch. Am Ende gibt es nichts umsonst. Und bessere medizinische Leistungen und niedrigere Beitragssätze gibt es natürlich nicht. Wo ist also der Haken?
Ein großer Nachteil bei der privaten Krankenversicherung, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt, ist, dass die Beitragskosten im Alter stark steigen können.
Die Privaten versuchen das zu entkräften, indem sie sagen, dass es auch in der gesetzlichen Krankenversicherung zu Beitragssteigerungen für alle kommt.
In der gesetzlichen Krankenversicherung sind in den letzten 20 Jahren die Beitragseinnahmen pro Kopf um ca. 3,8% gestiegen, in der privaten Krankenversicherung um 3,1%. Das zeigt, beide Systeme sind auf etwa gleichem Niveau. In der gesetzlichen Krankenversicherung sind die Beiträge sogar etwas stärker gestiegen.
Sagt Dominik Heck vom Verband der privaten Krankenversicherer. Dass die Beiträge so stark steigen, hat natürlich mit der alternden Bevölkerung zu tun, die mehr medizinische Leistungen beansprucht. Aber auch mit den steigenden medizinischen Kosten. Florian Lanz vom Verband der gesetzlichen Krankenversicherung hat mal erklärt, wie es bei den Medikamenten zu dieser Preisspirale nach oben kommt.
Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist tatsächlich der medizinische Fortschritt. Also wir haben hochspezialisierte Medikamente, die in einer sehr geringen Stückzahl nur produziert werden, weil sie in sehr, sehr seltenen Fällen zum Einsatz kommen. Und das zweite ist, dass Pharmaunternehmen in Deutschland für neue Arzneimittel für die ersten 6 Monate jeden beliebigen Preis verlangen können. Und die gesetzlichen Krankenkassen müssen ihn bezahlen. Ich habe also eine Erkrankung
nennen wir sie XY und dagegen habe ich ein Medikament, was 100.000 Euro kostet. Jetzt wird geguckt, wie groß ist der Zusatznutzen dieses neuen Medikamentes im Vergleich zu dem alten. Das macht der sogenannte gemeinsame Bundesausschuss, wo Vertreter von Ärzten, Krankenhäusern, Patientenvertretern sitzen. Und die kommen dann zu dem Ergebnis mit wissenschaftlicher Unterstützung, dass es beispielsweise einen beträchtlichen Zusatznutzen gibt. Und dann heißt das für die Preisverhandlung, ich habe eine zweckmäßige Vergleichstherapie, die kostet jetzt schon, sagen wir mal, 40.000 Euro im Monat und die neue nützt mehr, dann werden die Verhandlungen darauf hinauslaufen, dass das Pharmaunternehmen natürlich mehr Geld als diese 40.000 bekommt. Das heißt, jedes neue Medikament treibt insgesamt das Preisniveau nach oben.
Also kurzum, in beiden Systemen steigen die Beiträge. Aber in der gesetzlichen sind sie eben immerhin noch an mein Einkommen gekoppelt. Wenn meine Einnahmen im Alter sinken, dann sinkt auch mein Beitrag.
In der privaten Krankenversicherung muss ich dagegen auch im Mutterschutz oder in der Elternzeit meine Beiträge zahlen. Dann wird sogar der volle Betrag fällig, weil der Arbeitgeberteil als Angestellter entfällt. Dass sich die Beiträge in der privaten nicht nach meinem Einkommen richten, kann natürlich gerade im Ruhestand zu einem Problem werden, wenn man weniger zur Verfügung hat.
Und man darf ja auch nicht vergessen, dass die Lebenserwartung in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen ist. Ihr also länger im Ruhestand diese steigenden Beiträge zahlen müsst. Und laut der deutschen Rentenversicherung lag die durchschnittliche Rentenbezugsdauer 2023 bei über 20,5 Jahren.
Es gibt ja viele Horrorberechnungen oder Erzählungen von Versicherten in der privaten Krankenversicherung, die monatlich Beiträge jenseits der 1.000 Euro im Alter zahlen müssen. Der Verband der privaten Krankenversicherer hält da aber dagegen, dass nur ein ganz kleiner Teil Verträge mit so hohen Leistungen hat.
Es betrifft vielleicht nicht viele Privatversicherte, aber wenn, dann schmerzen diese hohen Beiträge natürlich sehr. Wir haben auch mal beim Bund der Versicherten nachgefragt, an die sich Versicherte ja mit ihren Anliegen wenden können. Und wollten mal wissen, ob es denn viele Anfragen zum Thema Beitragssteigerungen von Privatversicherten gibt. Maike Voss, Leiterin für die Beratungsstelle, sagt, dass es dazu tatsächlich sehr viel Beratungsbedarf gibt.
Und eben wirklich immer wieder dieses Thema, dass eben das Gehalt oder eben das Einkommen, das ich einfach habe im Alter, nicht im Verhältnis mehr steht zu dem Beitrag. Das ist einfach etwas, das wird aus dem Blick verloren in den jungen, dynamischen Jahren, in denen man auch vielleicht gutes Einkommen erzielt und auch die Selbstständigkeit vielleicht gut läuft, ich trotzdem eher darin investiere. Aber so die Krankenversicherung, dass die wirklich irgendwann mal mich einholt, das realisieren die meisten immer erst relativ spät, meist auch nach dem 55. Lebensjahr, dann gibt es nämlich auch ganz wenig bis fast keine Wege mehr so zurück in die gesetzliche Krankenversicherung. Und das ist wirklich ein Thema, was wir sehr, sehr häufig bei uns in der Beratung haben.
Von 2024 auf 2025 sind die Beiträge in der privaten Krankenversicherung um 12% gestiegen. Der durchschnittliche Beitrag in der privaten Krankenkasse für Erwachsene über 21 Jahren liegt laut Verband der privaten Krankenversicherer bei rund 620 Euro. Bei den über 60-Jährigen bei 640 Euro. Der Verband weist da auch auf die Altersrückstellungen hin.
Die Privatversicherten zahlen mit einem Teil ihrer Beiträge vor allem in jüngeren Jahren sogenannte Alterungsrückstellungen. Das heißt, ein Teil der Beiträge wird am Kapitalmarkt für die höheren Gesundheitskosten im Alter zurückgelegt und werden dann im Alter zur Stabilisierung des Beitrags, wenn die Gesundheitskosten steigen, angewendet.
Sagt Dominik Heck. Diese Altersrückstellungen sind also dafür da, die Beiträge im Alter stabil zu halten. 10% sind gesetzlich on top zu den Beiträgen vorgeschrieben. Wenn mein Beitrag also 500 Euro beträgt, dann zahle ich bis zum 60. Lebensjahr 10% zusätzlich drauf, also 550 Euro. Dieser Zuschlag wird dann von den privaten Krankenversicherern angelegt, um die Versicherten im Alter zu entlasten, beziehungsweise die Beiträge stabil zu halten. In dem eigentlichen Beitrag von 500 Euro stecken aber vielleicht noch weitere Altersrückstellungen drin, die von den Versicherern und je nach Tarif anders erhoben werden.
Das ist übrigens auch ein Grund, warum man nicht so einfach die private Krankenversicherung wechseln kann und auch nicht so leichtsinnig sollte, selbst wenn man auf den ersten Blick günstigere Konditionen bei einer anderen Krankenkasse sieht. Denn die Rücklagen wurden ja bei einem ganz bestimmten Versicherungsunternehmen gebildet. Und mitnehmen kann man die nicht so einfach. Wenn man jetzt wechselt, würden entsprechend höhere Beiträge auf einen bei der neuen Versicherung zukommen, um dieses Polster, das man ja auch bei der neuen privaten Krankenversicherung braucht, aufbauen zu können. Diese Rückstellungen sind mal ganz grundsätzlich eine gute Sache. Das Problem ist nur, dass die Preise für die medizinische Versorgung so stark steigen, dass diese Altersrückstellungen sie nicht komplett kompensieren können, sagt auch Maike Voss vom Bund der Versicherten.
Ich glaube, dass das häufig ein bisschen missverstanden wird. Diese Altersrückstellungen suggerieren mir ja eigentlich auch, dass mein Beitrag ja eigentlich schon so kalkuliert wird, dass dort ein Teil Altersrückstellungen mit gebildet werden. Also würde ich ja aus Verbrauchersicht auch annehmen, ich muss mir jetzt ja keine Sorgen machen fürs Alter, weil das wird ja berücksichtigt, dass ich dann später im Alter eben auch mehr Leistungen in Anspruch nehme etc. Das ist alles dabei. Aber darum geht es ja bei den Beitragserhöhungen nicht. Das ist ja nochmal etwas, was eben wirklich on top zu der ganzen Geschichte kommt. Und ich glaube, dieses Wort Altersrückstellung suggeriert etwas, nicht das, was es tatsächlich ist und dass es eben auch nicht ausreicht, um letztlich im Alter nicht diese Steigerung zu erfahren in meinem Beitrag.
Was auch noch hinzukommt, ist der Abschluss einer privaten Pflegeversicherung. Denn wer privat krankenversichert ist, der muss auch privat pflegeversichert sein. Und auch das Krankentagegeld muss zusätzlich abgesichert werden. In der gesetzlichen Krankenversicherung erhält man ja, wenn man jetzt länger als 6 Wochen krank ist, für 72 Wochen das sogenannte Krankengeld von der gesetzlichen. Das liegt bei etwa 70% des Bruttoeinkommens. Und wenn man das haben will als Privatversicherter, muss man das eben noch zusätzlich absichern.
Man hat also in den Jahren davor vielleicht niedrigere Beiträge gezahlt, aber im Alter dreht sich das Ganze dann oft.
Es gibt aber natürlich auch Wege, sich vor steigenden Beiträgen zu schützen.
Im Ruhestand gibt es ja keinen Arbeitgeber mehr, wenn man denn angestellt war, der die Hälfte meines privaten Krankenversicherungsanteils bis zur Höchstgrenze der gesetzlichen zahlt, also der bis zu 470 Euro im Monat übernehmen würde. Dafür können Privatversicherte einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 8,55% von der gesetzlichen Rentenversicherung beantragen, wenn sie eine gesetzliche Rente erhalten. Wenn ihr zum Beispiel eine gesetzliche Rente von 1.600 Euro bekommt, beträgt euer Zuschuss rund 137 Euro im Monat. Das ist jetzt also auch nicht so wahnsinnig viel. Denn wenn ihr für eure Krankenversicherung 650 Euro im Monat zahlt, dann müsst ihr ja immer noch mehr als 500 Euro selbst stemmen. Darüber hinaus gibt es freiwillige Zusatzoptionen der privaten Krankenversicherung, um die Beiträge im Alter stabil zu halten oder sogar zu senken. Ihr zahlt zusätzlich zu eurem monatlichen Beitrag einen Betrag, der niedrig verzinst angespart wird, um ab 67 die Beitragssteigerung abzufedern. Das sind die sogenannten Beitragsentlastungstarife. Letztlich ist das eine Geldanlage. Ihr könnt also theoretisch das Geld auch einfach selbst anlegen und für die höheren Kosten im Alter einsetzen.
Der Nachteil bei diesen Beitragsentlastungstarifen ist, dass ihr, sobald ihr den Versicherer wechseln wollt oder aus der privaten austretet, ihr nur einen Teil davon mitnehmen könnt. Oder dass vielleicht das angesparte Geld ganz weg ist. Es ist also nicht so flexibel, wie privat vorzusorgen. Dazu kommt, dass man auch während der Zeit, in der man das Geld aus der Beitragsentlastung erhält, die Beiträge dafür weiterzahlen muss.
Eine andere Alternative, um Beiträge zu senken? Man kann im Alter auch in einen kostengünstigeren Tarif mit weniger Leistungen wechseln. Das kann zum Beispiel der Basis- oder der Standardtarif sein, der ähnliche Leistungen anbietet wie die gesetzliche Krankenversicherung. Oder man wechselt in einen günstigeren Tarif mit den gleichen Leistungen. Da gibt es dann auch kein Problem mit den Rückstellungen. Dazu muss der Versicherer euch übrigens aufklären.
Dir sollte klar sein, dass es Sinn macht, wenn du, und das ist halt in der Regel so als junger Mensch, und das sind in der Regel halt Gutverdiener, die bei uns dann wechseln in die private Krankenversicherung. Die wechseln dann von, weiß ich nicht, 1.000 Euro Monatsbeitrag hin zu plötzlich 500. Ja? Hälfte, Hälfte zahlt Arbeitgeber. Dann ist das natürlich erstmal eine massive Beitragsersparnis. Nochmal, darf nicht die Motivation sein langfristig, aber das wird in vielen Fällen erstmal so sein. Und wir empfehlen halt immer, diese Beitragsersparnis nochmal anzulegen. Ja? Zum Beispiel mit einer Basisrente, Rürup-Rente, weil das kannst du steuerlich gut absetzen, kommst nicht vor an das Geld dran. Also so eine Art Zwangssparen, das ist schon wichtig manchmal. Und dann nimmst du das als Quersubventionierung später mal her, falls die Beiträge wirklich stärker gestiegen sind als angenommen in deiner privaten Krankenversicherung. Das heißt, du solltest heute dir schon im Klaren darüber sein, wie finanzierst du die private Krankenversicherung auch im Alter, falls das Ganze stärker ansteigt als irgendwie geplant. Und das haben leider auch viele nicht auf dem Schirm. Und so macht es aber Sinn, dass du dir selbst nochmal so ein Airbag aufbaust, sage ich jetzt mal. Ne? Aber jedem muss klar sein, wenn du das System wechselst, dann ist das eine Entscheidung, die eigentlich fürs Leben sein sollte. Und du solltest nicht plötzlich mit 55 auf die Idee kommen, yo, jetzt ist irgendwie nicht so geil,
sagt Bastian Kunkel. Wenn ihr in der privaten Krankenversicherung seid, solltet ihr also, wenn möglich, das Geld, das ihr vielleicht in jungen Jahren im Vergleich zu den Beiträgen in der gesetzlichen spart, jetzt nicht jeden Monat auf den Kopf hauen, sondern am besten anlegen. So viel also zu There is no free lunch.
Übrigens, ein weiterer großer Nachteil gegenüber der gesetzlichen Krankenversicherung, der auch nicht zu unterschätzen ist und etwas, von dem Privatversicherte immer wieder klagen, ist der hohe bürokratische Aufwand, den man hat. Denn man muss alle Rechnungen sammeln, einreichen und auch erstmal alles vorstrecken.
Es ist natürlich für die gesetzlich Versicherten einfacher. Die nehmen ihre Gesundheitskarte und zack und haben dann meistens mit dem ganzen Abrechnungszeug nichts zu tun. Die Privatversicherten haben damit immer was zu tun.
Sagt Susanne Meunier von Finanztest. Das Bürokratiethema haben tatsächlich einige unserer Gesprächspartner angesprochen. Dass es mit Mitte 80 oder 90 einfach schwierig wird, alles einzureichen. Und am Ende ist es oft so, dass sich die Angehörigen kümmern müssen. Aber die hat natürlich nicht jeder.
Gut, dann kommen wir doch jetzt mal zu unserem Fazit. Was ist jetzt die Antwort auf unsere Gretchenfrage?
Ja, leider gibt es darauf keine klare Antwort. Ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren und fragen, für wen sich die Versicherung lohnt und welche Ansprüche man hat. Also grundsätzlich lohnt sich für Beamte die private Krankenversicherung. Auch wenn man in einigen Bundesländern mittlerweile die Wahl hat zwischen der gesetzlichen und der privaten.
Also für die Beamten ist es so, dass es oft sehr viel günstiger ist. Es muss zwar jedes einzelne Familienmitglied, was kein Einkommen hat, und das sind ja meistens die Kinder, manchmal auch die Partnerin oder Partner, einen eigenen Vertrag haben. Aber trotzdem, da gibt es eben so viel Beihilfeanteil, dass es dann nicht teuer ist.
Beamte können unabhängig von ihrem Gehalt in die private Krankenversicherung. Es gibt zwar keinen klassischen Arbeitgeberanteil, aber die sogenannte Beihilfe des Dienstherrn übernimmt mindestens 50% der Kosten im Krankheitsfall. Mit mehr Kindern oder im Alter steigt dieser Anteil sogar noch. Das heißt, Beamte brauchen nur noch für die andere Hälfte der Kosten eine Versicherung, eine sogenannte Restkostenversicherung. Und die ist in der Regel auch günstiger.
Für die meisten Beamten ergibt eine private Krankenversicherung also Sinn. Und tatsächlich haben auch etwas mehr als die Hälfte der Privatversicherten einen Beihilfeanspruch. Sind also Beamte, Pensionäre oder Angehörige. Aber das war es dann auch schon mit klaren Aussagen dazu. Die Selbstständigen klammern wir hier mal etwas aus, weil es da auch ein bisschen komplizierter ist. Für die ist gerade in jungen Jahren aber der Anreiz oft höher, in der privaten Krankenversicherung versichert zu sein, weil man ja keinen Arbeitgeber hat, der die andere Hälfte der Beiträge übernimmt. Also eine pauschale Antwort, ob die private Krankenversicherung oder die gesetzliche besser ist, gibt es, wie ihr vielleicht vermuten könnt, leider nicht, weil sie von sehr vielen individuellen Faktoren abhängig ist.
Für die allermeisten Angestellten stellt sich ja ohnehin nicht die Frage, weil das Einkommen einfach zu niedrig ist für die private. Und nicht vergessen, die Versorgung in der gesetzlichen ist auch wirklich gut. Ihr bekommt hier eine umfassende und gute Versorgung.
Arbeitnehmer, die überhaupt für die private Krankenversicherung in Frage kommen, zahlen ja schon längst den Höchstsatz in der gesetzlichen. Ein günstiger Tarif in der privaten kann da also schon ganz schön verlockend sein, wenn man vielleicht nur noch die Hälfte zahlt, bei einer sogar besseren medizinischen Versorgung. Der Vergleich greift aber oft etwas zu kurz.
Ich bin bei diesem Thema immer wieder auf den Mercedes-Vergleich gestoßen. Und die private Krankenversicherung war natürlich immer der Mercedes. Und die gesetzliche war dann mal ein VW oder auch mal ein Dacia. Aber vielleicht ganz grundsätzlich, es sind einfach unterschiedliche Systeme. In der privaten Krankenversicherung kann ich mir ja ganz individuell mein eigenes Leistungspaket zusammenstellen. Und mehr Leistungen kosten entsprechend auch mehr.
Die finanzielle Komponente spielt zwar eine Rolle, es sollten jetzt aber nicht nur die Beiträge im Vordergrund stehen, auch wenn sie gerade in jungen Jahren in der privaten Krankenkasse niedrig sein können. Es sollte euch vor allem um die Qualität der medizinischen Versorgung gehen. Und die gibt es dann auch nicht unbedingt beim günstigsten Tarif in der privaten Krankenversicherung. Kurz gesagt, wenn euch das Leistungsspektrum bei der gesetzlichen Krankenversicherung nicht langt und ihr euch vor allem für eine umfassendere medizinische Versorgung entscheiden wollt, kann die private Krankenversicherung die richtige Wahl für euch sein.
Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr euch vorher wirklich gut informiert und diese Entscheidung anhand aller Fakten treffen solltet. Holt euch dafür Hilfe, informiert euch bei Verbraucherzentralen oder anderen Experten. Trefft diese Entscheidung dringendst nicht allein. Ihr müsst zum Beispiel wissen, ob ihr euch die Beitragssteigerungen in der Zukunft wirklich leisten könnt, wenn euer Einkommen vielleicht niedriger ist. Dafür müsst ihr zum Beispiel diszipliniert jeden Monat Geld zur Seite legen, um zusätzlich zu den Altersrückstellungen der Privaten auch eigene Altersrückstellungen aufzubauen.
Auch die Familienplanung spielt bei der Wahl oder dem Vergleich der beiden Systeme eine wichtige Rolle, weil in der privaten Krankenversicherung alle Familienmitglieder einzeln versichert werden müssen, im Gegensatz zu gesetzlichen. Es gibt einfach sehr viele Unbekannte in dieser Rechnung für diejenigen, die die Wahl haben. Oft kann man diese Frage, was sich jetzt eher lohnt, nur im Nachhinein beantworten, weil man eben nicht weiß, wie sich die Beiträge und Leistungen sowohl in der gesetzlichen als auch in der privaten in der Zukunft entwickeln werden. Genauso wie die Frage, wie viele Kinder bekomme ich oder habe ich später mal Einkommenseinbußen, bin arbeitslos oder.
Wir haben ja auch mit vielen Experten über diese Frage gesprochen und auch die konnten uns darauf keine klare Antwort geben. Das zeigt auch eine kleine Auswahl der Antworten, die wir darauf bekommen haben. Von Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale, Bastian Kunkel von Versicherungen mit Kopf, Bianca Boss vom Bund der Versicherten und Fred Wagner von der Uni Leipzig.
Das ist natürlich sehr, sehr schwierig zu sagen, ich werde immer so viel Geld verdienen, dass ich auch bei der privaten Krankenversicherung verbleiben kann. Ich rate eigentlich auch den jungen Leuten dazu, wenn ihr gerade am Beginn eurer beruflichen Laufbahn seid und ihr wisst nicht, wie das so weitergeht, bleibt eher gesetzlich krankenversichert. Dann wisst ihr, dass ihr entsprechend eures Einkommens eure Krankenversicherungsbeiträge zahlen müsst.
Einer meiner wissenschaftlichen Mitarbeiter hat gerade eine Doktorarbeit geschrieben über den Preis-Leistungs-Vergleich zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Und das Ergebnis, grob gefasst, lautet, es gibt keine pauschale Vorteilhaftigkeit des einen oder des anderen. Es ist höchst individuell zu beurteilen.
Es ist immer schwer zu sagen im Vorfeld generell, eine Frage, die anfängt, lohnt sich Versicherung XY für mich? Dann kann das niemand beantworten. Das ist keine Chance, weil man nicht weiß, welche Leistungsfälle in Zukunft eintreten. Das geht einfach nicht. Aber wenn, und das ist das, was wir auch immer empfehlen, wenn dir die bestmögliche medizinische Versorgung für dich und möglicherweise deine Familie wichtig ist und du dir die private Krankenversicherung langfristig leisten kannst und leisten willst, dann ist dieses System möglicherweise das Bessere für dich. Aber dir muss klar sein, dass niemals unter keinen Umständen eine private Krankenversicherung ein Geldsparmodell ist. Und damit wird leider immer oft geworben, so jetzt in die PKV wechseln, vor allem so bei Selbstständigen, ja, nur, weiß ich nicht, 199 Euro Beitrag im Monat anstatt 700 in der gesetzlichen Krankenversicherung, dann wechseln da viele rein in irgendeinen Billigtarif, dann kommen sie da nicht mehr raus, merken in ein paar Jahren, boah, der explodiert irgendwie vom Beitrag, Leistungen sind auch nicht so geil. Und dann stehen sie plötzlich da. Die Familienplanung sollte so ein bisschen durchdacht sein. Wenn du vorhast, 3 Kinder oder mehr zu bekommen, dann muss dir klar sein, weil jeder einen einzelnen Vertrag braucht in der privaten Krankenversicherung, dass das auch nochmal ein hoher Kostenfaktor wird. Mal als Beispiel, ich bin privat krankenversichert, unser Sohn auch. Und das ist jetzt nur ein Kind. Aber mein Beitrag zusammen mit seinem ist im Prinzip schon der Höchstbeitrag, den ich zahlen würde, wenn wir beide gesetzlich versichert wären innerhalb der Familienversicherung. Das heißt, wenn du wirklich die bestmögliche medizinische Versorgung haben möchtest, dann kostet das natürlich auch entsprechend Geld.
Aber man muss immer sich genau überlegen, diesen Schritt in die private Krankenversicherung. Zum einen lohnt es sich unseres Erachtens wirklich nur dann, wenn man in der Regel lebenslang kinderlos bleibt und möglichst lebenslang auch noch sehr gut verdient. Wer tut das denn bitte schon? Die Wahrscheinlichkeit möchte ich nicht abgeben oder die Garantie, dass das wirklich so bleibt.
Wer sich eine bessere Versorgung wünscht, aber zum Beispiel mit vielen Kindern keine private Krankenversicherung leisten kann oder zu unsicher ist, wie sich die berufliche Lage in Zukunft verändert, für den können sich auch Zusatzversicherungen zur gesetzlichen lohnen, mit der ein Upgrade auf die private Krankenversicherung stattfinden kann.
Wenn man sagt, okay, die gesetzliche reicht mir nicht, dann kann man ja die privaten Zusatzversicherungen noch abschließen. Die sind dann auch kündbar, wenn man das Geld einfach nicht mehr hat, das alles zu bezahlen. Man weiß aber, der Krankenversicherungsschutz, der Grundstock, der ist über die gesetzliche versichert,
sagt Elke Weidenbach. Über diese Krankenzusatzversicherungen sprechen wir auch im Detail in Folge 7. Bleibt also unbedingt dran, wenn euch das interessiert.
Das war's für diese Folge. Wir hoffen, ihr habt einen guten Einblick bekommen über die komplexe Welt der Krankenversicherungen, auch wenn wir euch hier nur einen kleinen Auszug bieten konnten. Wie ist das bei euch? Wie seid ihr versichert? Und was sind eure Erfahrungen in der gesetzlichen oder der privaten Krankenversicherung? Seid ihr grundsätzlich mit dem System zufrieden?
Schickt uns eure Anregungen doch gerne an unsere E-Mail-Adresse goldundasche@ard.de. Und falls euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. In der nächsten Folge schauen wir uns die privaten Pflichtversicherungen an. Zum Beispiel fürs Auto, für E-Scooter oder für verschiedene Berufe. Aber auch die eigentliche private Haftpflichtversicherung, die zwar keine Pflicht ist, aber die ihr unbedingt haben solltet. Bis dahin.
Ganz zum Schluss haben wir noch eine Empfehlung für euch. Vor allem, wenn ihr euch für Politik und Gesellschaft interessiert. Im Podcast Politikum, der Meinungspodcast, werfen die Kollegen vom WDR einen humorvollen Blick auf das aktuelle politische Geschehen. Und sie diskutieren mit Menschen aus Wissenschaft, Politik und mitten aus dem Leben über die Themen unserer komplizierten Zeit. Den Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Gold und Asche, Projekt Versicherung, ist eine Produktion der ARD-Finanzredaktion. Im Team für die Recherche und für euch am Mikrofon Antonia Mannweiler und Till Büker. Musik Tim Schwerter und Raphael Kistner. Aufnahme und Schnitt Raphael Kistner. Distribution Michelle Goddemeier. Grafik Katharina Wilting. Regie Johannes Sassenroth.